Schwestern im Herrn, das Evangelium, das wir soeben gehört haben, könnte uns sehr irritieren. Denn es ist ja nicht das Evangelium von der unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes, sondern es ist das Evangelium von der Verkündigung des Herrn, die zwar auch alles mit Empfängnis zu tun hat, aber eben mit der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes im Schoß dieser Jungfrau, deren Empfängnis wir heute überhaupt erst feiern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht also heute um die Empfängnis der Mutter Gottes, diese Jungfrau von Nazareth im Schoße ihrer Mutter Anna. Und was ist daran so wichtig, was ist daran so bedeutungsvoll? Welchen Grund soll es da geben, so eine Veranstaltung da loszulassen in der katholischen Kirche an diesem 8. Dezember? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir können den Anlass dieses Festtages, das gefeierte Festgeheimnis, überhaupt nicht überschätzen in seiner Bedeutung. Und inwiefern nicht? Insofern nicht, als ja nach der Ursünde im Paradies, welche die Stammeltern Adam und Eva, die gesamte Menschheit, mehr noch die gesamte Schöpfung Gottes, korrumpiert wurde. Sie ist sozusagen durcheinandergewirbelt worden, durcheinandergebracht. Die Schöpfung ist nicht mehr das, was sie ursprünglich war, als sie Gott erschaffen hat. Als Gott sie erschaffen hat, sprach er selbst, der Schöpfer, nach jedem Schöpfungswort Werk, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war, und sozusagen als Unterschrift unter den gesamten Schöpfungsbericht im ersten Kapitel der Heiligen Schrift überhaupt heißt es: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch das ist ja ein Wort, diese sogenannte Billigungsformel, wie es die Exegeten bezeichnen, das viele Christen schon irritiert hat. Die gesagt haben, und Gott sah, dass es gut war, und alles war sehr gut. Na, also bitteschön, das kann man doch wirklich nicht behaupten, dass das alles so ideal ist, was wir da so auf der Welt und in der Schöpfung vorfinden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist keine Irritation notwendig. Der liebe Gott hat recht, wenn er sagt, dass alles von ihm gut erschaffen ist. Und die Leute haben recht, wenn sie sagen, dass die Welt eben nicht ideal ist. Wie soll man das jetzt auf die Reihe bringen? Scheint doch ein Widerspruch zu sein, ne? Absolut nicht, denn zwischen den Worten des Schöpfers, dass alles, was erschaffen ist, gut erschaffen ist, und zwischen dem Erstaunen der Menschen liegt eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes. Die Katastrophe der Sünde, die Katastrophe der Ursünde. Die Sünde, die durch das Geschöpf Mensch nicht nur in den einzelnen Menschen, nicht nur in die Menschheit hineingekommen ist, sondern in die Schöpfung überhaupt. Es gibt in der Schöpfung, liebe Brüder und Schwestern, Herrn, sozusagen etwas wie eine Kohärenz, wie einen inneren Zusammenhang, sodass genauso, wenn Sie sich infizieren, weil Sie sich einen Schliver am Finger geholt haben, der ganze Leib infiziert ist. Wenn Sie sich einen Tetanus-Bacillus geholt haben, brauchen Sie gar nicht groß verletzt zu sein. und sind nicht dagegen geimpft, dann kann sie das Kopf und Kragen kosten, wie man weiß. Das heißt, dann ist der ganze Mensch tot und nicht nur das bisschen am Finger, wo sie sich wehgetan haben. So müssen Sie sich das auch vorstellen, das Unheilswirken der Sünde. Die Katastrophe der Schöpfung, die Katastrophe der Welt, das ist die Sünde. Man kann es gar nicht laut genug und eindringlich genug sagen, weil ja heute die Sünde gar nicht mehr ernst genommen wird. Das ist ja eine Bagatelle. Und gesündigt wird. Auf Teufel komm raus, die Hauptsache Lust und Spaß und Vergnügen. Und erst wenn man sich diesen Zusammenhang einmal klar macht, was das heißt, absolut korrumpierte Schöpfung aufgrund der Katastrophe der Sünde, dann kann es einem überhaupt erst dämmern, was wir heute feiern am Hochfest der unbefleckten Empfängnis. Nämlich was? Dass es einen Punkt, einen archimedischen Punkt in der Schöpfung gibt. Ein einziges Geschöpf, nämlich diese Jungfrau von Nazareth, über die Sünde, über die der Teufel niemals Gewalt gehabt hat. Vom ersten Moment ihres Daseins an nicht. Ohne den Makel der Erbschuld empfangen und sündelos geblieben. Die Mutter Gottes, liebe Brüder und Schwestern, Herrn, sie ist als Immaculata, als ohne den Makel der Erbschuld empfangene Jungfrau und Gottes Mutter Maria, heile Welt, der einzige Punkt in der korrumpierten Schöpfung, der sozusagen absolut integer ist. Ist das nicht etwas ungeheuer Erfreuliches, ungeheuer Tröstliches? Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da wird auch gerade heute an diesem Festtag wieder deutlich, die katastrophale Zerstörungsmacht der Sünde. Es gibt überhaupt keinen Grund, Sünde in irgendeiner Weise zu bagatellisieren, wie das schon lange in der Kirche geschieht und man hält sich damit auch noch für richtig katholisch. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Die unbefleckt empfangene, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie ist diejenige, die als unbefleckt empfangene, ich sage das noch einmal ganz deutlich, der einzige Hoffnungsschimmer und Punkt ist in der Welt, weil nur Gott an ihr wieder an seine Schöpfung anknüpfen kann, um die Schöpfung zu retten. Die Schöpfung kann sich aus sich heraus nicht erneuern. Auch nicht evolutiv, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wo einmal ein Infekt der Krankheit da ist, der Fäulnisbacillus der Sünde drin ist, da muss die Sünde entsorgt werden. Das kann der Mensch nicht. Das kann die gesamte Schöpfung nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. So setzt Gott von sich aus in dieser unbefleckt empfangenen einen Neuanfang in diesem absolut neuen Geschöpf, in dieser neuen Eva, in dieser paradiesischen Frau, damit die Welt sozusagen wieder regenerieren kann, die Schöpfung wieder gut werden kann, damit er die Schöpfung auch wirklich retten kann, indem er die Schöpfung annehmen kann in seinem Sohn Jesus Christus, Mensch werden kann, um genau die Sünde der Welt durch das Geschöpfliche, das er annimmt, nämlich die wahre menschliche Natur, die er als Sühneopfergabe dann hingibt, um dadurch die Sünde und alle Fäulnisbakterien sozusagen zu entsorgen, um dadurch die Schöpfung zu heilen. Aus etwas Krankem kann nichts Gesundes mehr werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Scholastik hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, bonum ex integra causa, malum ex quolibet defectum, heißt zu Deutsch, das Gute, das gibt es nur aus einem absolut integren, heilen Ursprung, aus einem reinen Grund, aus einem heilen Grund, aus einem integren Grund. Malum, das Übel, aus ex quolibet defectu, das kann 100.000 Ursachen haben. Das heißt aber im Klartext, aus Übel kann nichts Gutes entstehen, aus der Sünde kann nichts Gutes werden, sondern nur aus der Reinheit. Und da kommt jetzt auch wieder die Gesundung und die Rettung der Welt. Durch Gott vermittelt durch die Immaculata auf Seiten der Schöpfung. Denn die Rettung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nachdem die Schöpfung in Sünde gefallen ist, kann nicht ohne die Schöpfung geschehen, sondern sie kann nur mit Hilfe und unter Mitwirkung der Schöpfung geschehen. Und das ist die Mutter Gottes, die die Mitwirkerin ist auf Seiten der Schöpfung. Es wird heute auch deutlich, was die gesamte Menschheit dieser Immaculata einzig und allein verdankt. Nur ihr. Denn einen anderen Angriffspunkt, einen anderen Punkt, an dem Gott als Retter hätte ansetzen können, gibt es nicht, außer ihr, weil alles Unheil ist. Und weil er das Unheile nicht mit sich hätte vereinigen können. Gott ist der Heilige und mit ihm kann nur eins werden und eins sein, was heilig ist. Und das ist einzig und allein die Mutter Gottes. Nur sie als Immaculata genügt diesen Voraussetzungen der Heiligkeit Gottes. Sonst niemand. Zugleich ist es dann auch so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass nur die Mutter Gottes das wirkliche Abbild Gottes ist. Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Aber das ist ja ramponiert worden durch die Sünde. Wenn der Mensch das Abbild Gottes als Abbild Gottes geschaffen wissen will, wie er in den Augen Gottes nach der Sünde aussieht, der soll sich das zerschundene Antlitz des Herrn am Karfreitag anschauen. Wer am Karfreitag den Herrn sieht und ihm sozusagen geistigerweise ins Gesicht schaut, der sieht sich selbst, insofern er Sünder ist, mit den Augen Gottes. Da nutzt alles Schminke nicht und alles Puder nichts, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Sünde macht hässlich. Oh, der Mensch ist so stolz. Ne? Lachnummern sind das. Wer stolz ist, eitel ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist doch ein erbärmlicher Wicht. Der weiß gar nicht, wie erbärmlich er eigentlich ist. Sie sehen, dieser heutige Festtag ist von einer ungeheuren Bedeutung. Die Schöpfung, der Punkt der Schöpfung, zu dem der Teufel nie Zugang hatte und über den der Teufel niemals Macht gewonnen hat. Da war der Teufel immer ausgegrenzt und ausgesperrt. Sie ist mächtiger in ihrer Sündelosigkeit als die schlimmste Unheilsmacht, die in der Welt wirkt, nämlich der Teufel, der Satan, die Chaosmächte der Hölle. Die Mutter Gottes ist die reine, geschaffene Gnade Gottes. Das gnadenhafte Geschöpf schlechthin. Und insofern schließt sich auch der Kreis mit dem, was ich eingangs sagte. Wenn ich sagte, das Evangelium, das ja von der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes im Schoß eben dieser Jungfrau spricht, und gar nicht von der Empfängnis der Mutter Gottes im Schoß ihrer Mutter Anna. Es gibt ein einziges Pünktchen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein einziges Wörtchen in diesem Evangelium von der Verkündigung des Herrn, das eindeutig auf ihre unbefleckte Empfängnis hinweist, einschlussweise. Und dieses Wörtchen kommt sogar von einem Himmelsboten, von Gabriel, der sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Im griechischen Urtext heißt es Kecharitomeni. Das bedeutet, du, der dein Zustand einfach nur Gnade ist, Begnadetheit von Gott ist. Du, die reine, geschaffene Gnade Gottes bist. Als solcher begrüßt er, der Engel, diese Jungfrau von Nazareth. Und wo die Fülle der Gnade ist, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, da ist für Sünde kein Raum. Da ist für alles Gottwidrige kein Raum. Und von daher ist einschlussweise in dieser Bezeichnung durch den Engel ausgesagt, mit ausgesagt, dass sie die unbefleckte Empfängnis ist. Sie verdankt das natürlich dem Erlösungswerk ihres Sohnes, der ja noch nicht einmal in ihrem Schoß empfangen, geschweige denn geboren ist, geschweige denn, dass er sein Erlösungswerk vollbracht hätte auf Golgotha. Und trotzdem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil dieses Erlösungswerk Jesu Christi als auch ein Werk Gottes, nicht nur des Menschen, sondern als ein göttliches Werk immer schon im Raum der Unendlichkeit, im Raum des göttlichen Milieus steht. Deswegen, und das ist eine wunderbare Aussage, die noch viel mehr ist als genial, von dem seligen Duns Scotus, der gesagt hat, ja, wie kann die Mutter Gottes selbst eine Erlöste sein, obwohl der Erlöser überhaupt noch nicht da ist, obwohl sein Erlösungswerk noch gar nicht vollbracht ist? Er sagt, ja, sie ist die Vorauserlöste. Und das wird dann auch hier in der Festtagsoration, im Tagesgebet deutlich, im Hinblick auf den Erlösertod deines Sohnes hat er, die Mutter, ohne den Makel der Erbsünde empfangen lassen. Schon mit der Empfängnis ohne Erbschuld gewesen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Tat, die Mutter Gottes ist die Vorauserlöste, die Präservatrix, das ist ja dieses geniale Schlüssel und Stichwort des seligen Duns Scotus, übrigens ein Thomas von Aquin, hat den Gedanken an eine unbefleckte Empfängnis abgelehnt. Das ist auch ein Schmankerl, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Verdienst des Duns Scotus, dieses Fest heute, auch wenn es dann von der Kirche erst viel später, 1854 durch Papst Pius IX., dann erst dogmatisiert und für glaubensverbindlich erklärt wurde. Die Mutter Gottes ist die erste Frucht, die aus dem Herzen des neuen Adam herausgequollen ist. Aus dem Herzen, dem geöffneten Herzen Jesu, fließen ja Blut und Wasser. Das sind die beiden hochzeitlichen Sakramente. Taufe, Eucharistie. Die Mutter Gottes ist die allererste Frucht aus diesem Stich, dem Lanzenstich in das Herz Jesu am Kreuz, wenn auch voraus erlöst, als die ganz Sündereine. Und das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aus dem Herzen Jesu fließen die Sakramente der Kirche, da fließt die Kirche überhaupt, so wie die Eva im Paradies dem schlafenden Adam aus der Seite genommen wird. Das ist ein Typus, ein Vorausbild. So wird dann die neue Eva, die Immaculata, als Präservatrix aus dem geöffneten Herzen des neuen Adam Jesus Christus. Die Typologie wird bei Paulus im 5. Kapitel des Römerbriefs sehr deutlich genommen. Sie ist aus dem geöffneten Herzen ihres Sohnes von ihm voraus geboren worden, als Urgestalt der Kirche. Die Mutter Gottes ist in Person, in ihrer absoluten Reinheit, in ihrer absoluten Jungfräulichkeit, in ihrem absoluten Magdsein, in ihrem absoluten Gehorsam, das Idealbild der Kirche in Vollkommenheit. Von daher hätten wir auch heute noch einen Bezug zu dem gestrigen Tag, ne? Herz-Jesu-Freitag. Was hat ein Herz-Jesu-Freitag mit Immaculata zu tun? Noch sehr Wesentliches. Und heute, Herz-Maria-Sühne-Samstag, ist ja trotzdem. Die Mutter Gottes ist Miterlöserin, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie ist vorauserlöst zur Miterlösung. Die Mutter Gottes spricht selbst von diesem Dogma, das noch aussteht, durch die Seherin Ida Perdemans in den Erscheinungen von Amsterdam in den Jahren 49, 50, 51. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Das kommt noch. Das lässt sich auch ganz plausibel begründen, auch wenn viele hochgescheite Theologen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gegen diese Bezeichnung Miterlöserin sein, weil sie sagen, es gibt nur einen Erlöser, das ist Christus, also ihr Sohn. Ja, dem wird überhaupt kein Abbruch getan, sondern wenn sie als von ihrem Sohn Erlöste zur Miterlösung, zur Mitwirkung als die neue Eva, die zusammenwirkt von Seiten der Schöpfung mit dem neuen Adam, ist eigentlich schon alles plausibel. Braucht eigentlich niemand Anstoß zu nehmen an dieser Bezeichnung. Aber wenn die Mutter Gottes sogar sich selbst so bezeichnet gegenüber der Ida Perdemans, liebe Brüder und Schwestern, na, ich halte die Mutter Gottes doch für ein bisschen gescheiter als unsere gescheiten deutschen Theologen. Womit ich Ihnen nichts Neues sage. Na, Sie wissen genau, wie sehr ich da auf Distanz gehe. Wenn ich so etwas von Wissenschaft höre, da werde ich schon ganz allergisch. Da stelle ich schon sämtliche Stacheln. Was da alles für ein Unfug unter dem Deckmantel, unter dem Vorwand von Wissenschaft verkauft wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wird uns heute an diesem Festtag ganz ganz klipp und klar vor Augen geführt, dass sich das ewige Wohl und Wehe der Menschheit und der Schöpfung nicht daran entscheidet, ob die Frau Kramp-Karrenbauer oder der Friedrich Merz oder der Spahn Vorsitzende von der CDU werden und die Frau Nahles und der Herr Witzli, Putzli und was weiß ich für alles, sondern dass sich alles einzig und allein und das einzige Kriterium ist die Heiligkeit. Sünde oder Heiligkeit, daran entscheidet sich alles. Auch das Gemeinwohl. Auch das Gemeinwohl. Das öffentliche Wohl. Oder glauben Sie, von all dem ganzen Gedöns, was man da von den Wahlen da hört, so in der Politik, da werde einer an dem rühren, was Gott ein Gräuel ist? Abtreibung, Ehe für alle, um nur mal so zwei Dinge zu nennen, das ganze Problem der Homosexualität, das bleibt unangetastet. Wir bleiben sozusagen beim Kosmetischen. Das können Sie gleich in der Schublade lassen. Da hängt nichts für die Welt ab, da hängt nichts für Sie ab, da hängt nichts für die Gesellschaft ab. Das muss uns mal neu begreiflich werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Letzter Gedanke, den ich für ganz wesentlich halte, im Zusammenhang mit der Bedeutung des heutigen Festtagsgeheimnisses, den Zustand der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche braucht Reform. Alles redet von Reform, ganz besonders natürlich das ZDK. Ne? Wir brauchen Frauenpriester und wir brauchen was weiß ich was alles und Zölibat muss weg und wie das alles heißt, was gescheite Phrasen. Sind diese Leute denn noch bei Sinnen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Reform heißt etwas wieder in seine Ursprungsform zurückführen, reformare, die Ursprungsgestalt wieder sozusagen erlangen, wiederherstellen. Das ist Reform im eigentlichen Sinne. Und wo ist der Maßstab für die Kirche? Nach welchem Ideal soll denn die Kirche reformiert werden? Nach dem Ideal, das wir heute feiern. Der ohne den Makel der Abschuld, der sündelosen, reinen, allheiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. So einfach ist das. Haben Sie davon schon mal was reden hören, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bei diesem ganzen Reformgeschwätz und bei diesen Diskussionen? Ich noch nicht. Im Gegenteil. Wir haben die Mutter Gottes schon lange vor die Tür gesetzt. Wir haben die Mutter Gottes schon lange auf dem Altar der falsch verstandenen Ökumene geopfert mit den Protestanten. Die Mutter Gottes ist für die Protestanten Nullum. Und so viele Dinge, Sakramente und all das Ganze, bleibt ja nichts mehr übrig. Und damit wir die nicht verärgern, alles raus, ja, was da spezifisch katholisch ist und vor die Tür gesetzt, ausgegrenzt. Die Mutter Gottes ist die Ausgegrenzte schlechthin in der Kirche, wohlgemerkt. Man darf doch keinen ausgrenzen. Ach, dumme Sprüche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes ist diejenige, durch die der Retter gekommen ist, und durch die auch wir nur zum Retter kommen können. Die Mutter Gottes ist das Reformprinzip der Kirche, ist das Urbild der Kirche, ist der Maßstab der idealen Kirche, so wie sie Gott gewollt und der Herr gestiftet hat am Kreuz. Hat nichts mit Demokratie zu tun. Wir müssen aufeinander hören. Ne? Wir müssen ja dauernd aufeinander hören und dialogisieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Kirche, die Kirche sein will, muss auf ihr Haupt hören. Christus. von ihr hat der Herr seinen menschlichen Leib empfangen. Und diesen Leib, an dem ja nur sie und kein Mann beteiligt war, den empfangen wir in jeder heiligen Kommunion. Ihr Fleisch ist sein Fleisch und sein Fleisch ist ihr Fleisch. Schon mal gemerkt? Es gibt keine Kommunion ohne die Mutter Gottes. Sie ist zutiefst involviert in das Eucharistie, in die heilige Eucharistie. Und die Reformation der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, geschieht eben nicht an lutherischen Prinzipien, sondern sie geschieht entsprechend der Vision des heiligen Don Bosco durch zwei Faktoren. Die heilige Eucharistie, die ihr Leib Christi ist, den er aber von ihr empfangen hat. Und die Immaculata, das Urbild der Kirche, durch die absolute Sündelosigkeit. Eine Kirche, in der nicht mehr gebeichtet wird, soll aufhören, von Reformation zu reden und von Reform zu reden. Das ist verlogen und heuchlerisch bis zum Anschlag. Reform ohne Beichte geht gleich überhaupt nicht. Damit fängt alles an. Beseitigung der Sünde. Das sind die beiden Verankerungen der Kirche Jesu Christi, an denen das Schiff nur sicher festgemacht werden kann. Die heilige Eucharistie, omnia instaurare in Christus, alles in Christus erneuern, sagt der heilige Papst Pius X. Und die Immaculata. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass auch Sie von diesen Gedanken so ins Schwärmen kommen, wie ich ins Schwärmen kommen kann, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Amen.